Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wo du bist. Heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit dir teilen. Und zwar möchte ich eine kleine Schweigeminute mit dir einführen. Und ich schaue jetzt hier gerade auf meinen Buddha und da ist eine Kerze an und ein wundervoller Mensch ist aus unserer Community von uns gegangen und dafür wollen wir ganz viele Kerzen leuchten lassen. Und vielleicht hast auch du, wenn du jetzt nicht gerade beim Autofahren bist oder unterwegs bist, auch ein Bedürfnis, eine Kerze anzumachen und an die liebe Alex zu denken. Alex ist sehr jung an Brustkrebs gestorben und sie war in einer riesengroßen Community und wir standen alle hinter ihr. Aber wir müssen eben uns auch im Klaren sein, dass es Menschen gibt, die von uns gehen. Und in diesem Sinne begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und freue mich so sehr, dass ich hier eine ganz wunderschöne Frau sitzen habe und eine ganz, ganz sympathische und tolle Frau hier habe. Und ich durfte sie dieses Jahr live kennenlernen bei der Yes We Cancer, bei der YesCon habe ich sie kennengelernt. Und ich war von Anfang an so fasziniert von ihrer Energie und von ihrer Power. Und bei mir sitzt die liebe Moni. Und Moni ist 47 Jahre alt und hatte Darmkrebs 2015. Und 2019 kamen Metastasen hinzu. Moni kommt aus dem Pharmabereich und ist Pharmaberaterin und ist heutzutage sogar in der Onkologie tätig. Und sie nimmt uns jetzt mit auf ihre Reise. Es ist ja schon ein bisschen her bei ihr. Und ich freue mich schon total auf das Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Liebste Moni, so schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, Kendra, für diese lieben und herzlichen Worte. Und wie du mich beschrieben hast, also das geht runter wie Öl. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir haben das ja schon ein bisschen länger geplant und jetzt endlich hinbekommen. Und da freue ich mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Und wir starten auch direkt los, liebe Moni. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Was war denn damals bei dir los? 2015 sagtest du, bist du an dem Darmkrebs erkrankt, an dem Dickdarmkrebs. Und was war vorher gerade so bei dir los? Privat, beruflich, wo standest du gerade?
Also ich war ja damals 39 Jahre alt, genau, und hatte ein wunderbares Leben. Ich war schon geschieden, war aber in einer neuen Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung, familiär war alles in Ordnung. Also wir sind auch eine wunderschöne Patchwork-Familie dann schon gewesen. Mein Leben war völlig okay. Also es gab nichts, wo ich jetzt im Nachgang auch sagen würde, das hätte ich damals lieber oder anders gehabt, sondern ich war zufrieden mit allem im Privatbereich, auch beim beruflichen Umfeld. Und ich habe ja gerade erwähnt, ich hatte da einen neuen Lebenspartner an meiner Seite. Das ist mein jetziger Verlobter. Und der ist familiär vorbelastet, was Darmkrebs angeht. Also der Opa ist, von ihm ist frühzeitig an Darmkrebs, also ich glaube, er war 30, gestorben. Und seitdem muss mein Verlobter in regelmäßigen Abständen, genauso wie halt auch die anderen Familienmitglieder, die da in dieser familiären Linie sind, regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und wir haben uns darüber unterhalten. Er sagte, ach Mensch, ich muss mal wieder gucken lassen. Und hatte so ein bisschen, ich sag's mal so gerade raus, ein bisschen rumgequengelt, ne? Weil er gesagt hat, ja, da muss man immer dieses Abführzeug trinken und das ist so eklig. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, naja, mein Gott, jetzt stelle ich mal nicht so an. Ja, das machst du, dann gehst du dahin und dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Und dann sagte er, naja, wenn das so easy peasy ist, dann geh doch mit. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja damals auch schon in der Pharmaindustrie gearbeitet und ich bin ja schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, ja, besser zweimal geguckt und nichts ist, als einmal zu spät. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du, eigentlich keine blöde Idee, ich kann ja auch mal checken lassen. Und dann sind wir gemeinsam zu dem Vorgespräch gegangen. Er hatte ja schon einen Termin und ja, ich habe dann einfach mit der Ärztin gesprochen auch und habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Ich würde dann auch bei mir mal gucken lassen wollen. Und dann sagte sie, ja, Frau Klein, eigentlich kein Problem, aber bei Ihnen wird das keine Krankenkasse dieser Welt zahlen, weil wir haben eigentlich ja keinen Grund, weil man muss wissen, Darmkrebs ist ja eigentlich eine Erkrankung, die assoziiert man immer mit älteren Menschen. Also deswegen auch die Vorsorgeuntersuchungen sind ja erst über 50, 55 angedacht und werden dann auch übernommen. Und wie gesagt, ich war 39 und hatte ja auch keine familiäre Vorbelastung etc. Und da habe ich gesagt, ach, ist egal, ich schenke mir das. Weil ich auch da gemeint habe, also man gibt für sehr viele Dinge auch Geld aus. Ich habe auch damals, das gebe ich hier so ganz klein bei auch zu, ich habe damals auch noch geraucht. Das heißt also, ne, wie viel, allein schon wie viel Kohle ich dafür in die Hand genommen habe, habe ich gesagt, okay, kann ich jetzt auch mal da investieren. Und dann hat die Ärztin gesagt, alles klar, dann gucken wir bei Ihnen. Ich bin völlig entspannt. Wir haben beide eben diese, ja, diese Abführerei über uns ergehen lassen, ne? Natürlich nacheinander, nicht gleichzeitig. Und erst war, glaube ich, mein Verlobter da, dann ein paar Tage später war ich da an der Reihe und ich hatte das danach schon vergessen. Ich war dann wieder zu Hause, es war für mich alles in Ordnung und die Ärztin sagte mir auch nach der Untersuchung, ja, der Darm sieht super aus, wir haben da nur kleinen Polypen entfernt, zur Sicherheit haben wir den eingeschickt. Ich hatte es, wie gesagt, schon vergessen, bis sie dann eine Woche später bei mir anrief und sagte, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Und ich sagte, was ist los? Und dann sagte sie, Frau Klein, Sie erinnern sich an den Polypen, die wir eingeschickt haben. Und das war ja, der war einmal 1 Zentimeter groß. Also wirklich ein ganz kleines Ding. Und auch das einzige. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte sie, ja, das hat sich als bösartiger, also hochaggressiver, bösartiger Tumor herausgestellt.
Wow.
Und das war natürlich Schock. Im ersten Moment die Reaktion, das bin ich nicht. Sie haben eine falsche Akte, das kann ich nicht sein. Ich bin 39, das kriegt man in meinem Alter nicht, ne, wenn kein anderer betroffen ist. Aber sie hat mir versichert, dass da kein Fehler vorliegt. Und dann ist erstmal meine Welt zusammengebrochen. Zum Glück, muss ich an der Stelle sagen, ist das ja super früh erkannt worden. Ja.
Okay.
Und das war ja ganz, ganz früh, also einmal 1 Zentimeter, das muss man sich mal vorstellen, das ist mini, ne? Und dann ist es, sie hatte da auch super Kontakte, auch im Krankenhaus, die hatten auch die neueste Operationsmethode und das ging dann ganz, ganz schnell. Ich bin ins Krankenhaus, die haben gesagt, hier, das ist die Fast-Track-Methode, also der Darm wird nicht lahmgelegt, sondern während der Darm auch seine ganz normale Tätigkeit hat, wird operiert. Wir haben gesagt, wir nehmen ihn 20 Zentimeter Darm daraus, also damit wir großflächig auch um diesen Tumor entfernt haben, schauen uns das Gewebe drumherum an, schauen uns die Lymphknoten an und das sah alles tutti aus. Also 20 Zentimeter Darm weniger, eine schicke Narbe, aber es ist wie so eine, ja, kann man sich vorstellen, wie bei einem hier so Kaiserschnitt, eine
Ja.
Narbe. Und dann war auch gut. Dann hatte ich einen Haken dran, alles an Gewebe drumherum auch frei war, tumorfrei war, keine Lymphknoten befallen, alles. Und da habe ich gesagt, wie klasse, super, weißt du jetzt ganz genau, jetzt gehst du regelmäßig gucken, da wird nichts mehr kommen. Hinter Krebs kannst du einen Haken machen. Ich hatte das auch wieder vergessen, bin ich ganz ehrlich, weil ich ja keine andere Therapie gebraucht hatte.
Okay.
Es war ja nichts notwendig, weil es so klein war und mit der Operation sagte man, ist alles raus und super. Und so bin ich am Anfang jedes halbe Jahr zur Darmspiegelung gegangen. Und dann wurden die Intervalle ein bisschen größer. Wobei, also ein Dreivierteljahr war das längste, was ich hatte. Und das war immer alles unproblematisch bis auf 2019. Da bin ich morgens, also ich hatte hin und wieder schon irgendwie so ein komisches Gefühl, so ein Ziehen im Unterbauch. Und an einem Sonntag bin ich aufgestanden und förmlich zusammengebrochen vor Schmerzen.
Oh.
Und ich habe immer, also wenn mich jemand fragt, wie das wehgetan hat, habe ich gesagt, ich habe zwei Kinder ohne PDA oder sonst was bekommen. Also ich kann Schmerzen gut ab, aber das habe ich in meinem Leben noch nicht gefühlt. Ne? Und ich dachte, ich wusste das gar nicht zuzuordnen. Ich hatte erst mal gedacht, das ist irgendwie, keine Ahnung, Blinddarmdurchbruch. Also ich konnte
Ja.
ne, mir keinen Reim drauf bilden. Musste dann auch mit dem Krankenwagen abgeholt werden, kam ins Krankenhaus. Bei uns im Rheinland war dann auch Karneval. Also es war, ach, es war furchtbar. Ne? Ich habe da irgendwo stundenlang in der Ecke sozusagen gelegen mit wirklich starken Schmerzen. Ich habe auch an diesen Tag ganz, ganz schlimme Erinnerungen, weil mich keiner ernst genommen hat. Weil ich ja auch gesagt habe, also ich habe gesagt, hier Leute, ich bin auch ins Krankenhaus, habe gesagt, irgendwas, also ihr müsst gucken, das tut Hölle weh. Und man hatte, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gedacht, naja, die kommt, die übertreibt. Was kann das denn so sein? Ne? Man hat den Bauch abgetastet und haben gesagt, naja, so dramatisch, ne? Und ich habe dann so lange rumgequengelt, da hat man gesagt, okay, komm, machen wir eine rektale Untersuchung, ne, ein rektales CT. Und als da die Bilder ankamen, ging alles fürchterlich schnell.
Ach, guck mal.
Und da wusste ich, ui, da ist richtig, richtig, richtig was los hier. Also da war mir klar, dass das nichts Harmloses ist und dass das nicht Larifari ist. Denn die hatten gesagt, ja, es ist was Gynäkologisches und hier direkt ins Nachbarkrankenhaus mit Rettungswagen. Und ich habe aber in dem Gesicht von dem Arzt schon gesehen, vielleicht ist das eine Berufskrankheit, ich weiß es nicht. Da ist was los. Und genau, also dann kam ich ins andere Krankenhaus. Wie gesagt, es war Karneval-Notbesetzung. Und die hat geguckt und hat gesagt, ja, Frau Klein, da ist eine Zyste an ihrem rechten Eierstock und wir haben hier eine Stielverdrehung. Also dieser Eierstock hat sich durch diese schwere Zyste, also der Tubus hatte sich verdreht, dieser, ne, diese Eileiter, weil diese Zyste so schwer ist. Und dann dreht er sich so runter und das sind die Schmerzen. Und da dachte ich noch so, ach guck, jetzt hast du dich geirrt, nur eine Zyste, war mein Gedanke. Und dann haben sie mich stationär aufgenommen, erstmal ruhig gestellt und dann erst einen Tag später operiert, als dann keine Notbesetzung mehr da war. Ja, und dann haben sie mich operiert und bei der OP ist wohl diese Zyste ruptiert. Das heißt, diese komplette Flüssigkeit hat sich in meinen Bauchraum ergossen. Und dann hat man erst festgestellt, hoppla, da guckt uns ja ein riesengroßer Tumor an. Das war auf meinem Eierstock ein faustgroßer Tumor.
Oh.
Und dann hat man den kompletten Eierstock entfernt. Was aber blöd war, ist, muss man einfach an der Stelle sagen, in den Unterlagen vom ersten Krankenhaus hat auch gestanden, Verdacht auf Tumor, Eierstockstumor. Also
Ach
man
so.
hätte das einfach mal lesen müssen.
Genau, ja.
Dann hätte man so operieren können, dass eben in einer Schutzumgebung diese Zyste eruptiert. Aber nein, man hat operiert, ohne zu lesen. Naja, und dann hieß es erstmal Eierstockstumor. Und das konnte ich gar nicht glauben, denn dafür war ich zu jung. Wenn wir ehrlich sind, Eierstockstumor kriegt man auch erst. Eltern dachte ich, was ist denn hier los? Jetzt habe ich schon den zweiten, die zweite Tumorart, die zweite Krebsart. Also bei, ne, wo kommt denn das her? Und habe das auch meiner Gynäkologin so erzählt, habe das meiner Gastroenterologin erzählt und die zwei haben auch telefoniert und haben gesagt, irgendwas ist doch hier komisch, das kann nicht sein. Und die zwei haben dann auch gesagt, nee, wir gucken noch mal im Darm. Wobei meine Gastroenterologin gesagt hat, ich erwarte da nichts zu finden, denn die letzte Untersuchung war ja erst ein Dreivierteljahr her. Und jeder, der das hört, weiß ja, Darmtumore wachsen gar nicht so schnell. Man braucht ja
Okay.
meistens mehrere Jahre, bis die wachsen. Ja, deswegen sagt man ja auch, wenn man Polypen entfernt, ist es gut, weil die aus diesen Polypen können ja dann, die können entarten und da wächst über Jahre ein Tumor. Bei mir ist
Okay.
das leider eine Ausnahme gewesen. Ich habe keine Polypen, außer an dieser einen Stelle. Und jetzt saß bei nach der Untersuchung genau an dieser Narbe, wo vorher operiert wurde, ist genau wieder ein Tumor, genau an derselben Stelle, genau in derselben Größe.
Boah.
Und der ist wohl einfach ja zu tief reingewachsen und hat halt eben die Metastase am Eierstock gebildet. Und dann wurde die komplette empfohlene Therapie, die ich ja schon Richtung Eierstockstumor hatte, wieder alles retoure. Und dann hieß es, okay, wir müssen Darmkrebstherapie einleiten. Und zwar dann auch im Hinblick auf eben Metastase. Und ja, das hieß dann wirklich, 2019 war für mich einfach das härteste Jahr, was ich mir vorstellen kann. Also auch völlig von den Emotionen. Nicht nur, dass ich, was die Therapie anging, ich habe eine Dreifach-Chemotherapie bekommen, also drei Zytostatika, einen Antikörper noch obendrauf, bin mehrfach operiert worden, dann später auch eine HIPEC-Operation. Das heißt also, der Bauchraum wird, nachdem Organe, alle Tumore, ich hatte ja dann später auch, ach oh Gott, ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, so langsam anfangen, es ist alles zu viel. Ne? Aber erstmal, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt einfach dieses, auch dieses emotionale Hoch und Tief.
Ja, klar.
Ja, also das war so grausam, weil ich als erstes vor einem Arzt gesessen habe und das ist mir ein total großes Bedürfnis, das einfach zu sagen, dass das niemand so hinnehmen muss. War ein Arzt, der mir ins Gesicht geguckt hat und gesagt hat, ui, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Und da fällst du vom Glauben ab, oder? Jetzt sag doch mal. Also ich habe da auch gesessen und dachte, ich bin ja echt schon tough, aber das ist etwas. Und aus dem Grund war ich ja auch so happy. Ja, du hast ja gerade eben einleitend erzählt, dass wir uns ja bei der YesCon kennengelernt haben. Und bei der YesCon letztes Jahr, muss man schon sagen, war ja eben die Conchita Wurst da.
Genau, ja.
Ne? Und da war einfach, und ich hatte da so ein Flashback eben in diese Zeit. Ja, ich war schon wieder da in meinem Auto, weil ich nach diesem Gespräch mit dem Arzt in mein Auto gestiegen bin und mein Handy koppelt sich immer mit meinem Auto und spielt dann irgendeine Playlist ab. Und ich saß da und war völlig wütend auf diesen Arzt und dachte so, wie scheiße bist du eigentlich? Also ich war einfach wütend ohne Ende. Und dann sprang dieses Lied an, Rise Like a Phoenix.
Oh, wie cool.
Und
Wow.
das ist der Moment, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, weil dieses, gerade auch der Refrain ging dann an. Und ich hatte Gänsehaut, ich war wütend, mir liefen die Tränen, ich habe aufs Lenkrad gehauen und habe gesagt, und du sagst mir nicht, wann ich zu sterben habe.
Ja, richtig.
Und ich hatte an dem Tag beschlossen, ich will palliativ nicht mehr hören. Ich will das auch einfach nicht mehr hinnehmen. Und habe dann auch gesagt, der Arzt passt einfach nicht zu meinem Mindset. Und bin dann wirklich losgezogen und habe mir eine andere Klinik, einen anderen Arzt gesucht. Auch was ich jedem empfehlen kann, sucht euch für eure Erkrankung und eure Krebsart ein zertifiziertes Krankenhaus und eine zertifizierte Umgebung aus, und die wissen, was sie tun. Die haben auch immer Bezug zu Studien. Und ja, bin auf da einen Arzt gestoßen, der nach dem Gespräch hat gesagt hat, Frau Klein, mit Ihrem Mindset, mit meinem Cocktail, den ich in Sie reinschütte, kriegen wir das hin zusammen. Und er hat auch gesagt, ich verspreche es, kann ich es ihm nicht versprechen, würde ich
Mhm.
gern. Aber wir beide werden alles dafür tun, dass sie wieder gesund werden. Und
Wow.
das musst du hören in so einem Moment.
Ja.
Ne? Und
Absolut.
dann ging es halt los. Ne? Also 6 Zyklen, eben diese Chemotherapie mit der Antikörpertherapie. Und das läuft ja bei, du hast ja viele hier Zuhörerinnen, die Krebs betroffen sind. Ne? Bei der Darmkrebs-Chemotherapie ist es ja so, dass eigentlich die Haare nicht automatisch ausfallen. Ja,
Okay.
also die werden stellenweise dünner. Aber man sagte mir dann auch, also die werden nicht unbedingt ausfallen. Jetzt hatte ich natürlich so eine hohe Dosis und so eine Todesmischung, nenne ich es mal, dass das trotzdem passiert ist. Ich hatte aber nie eine richtige Glatze. Wobei ich jetzt im Nachhinein sage, ich hätte mir am besten eine Glatze geschnitten, weil sich angefühlt haben wie Stroh. Und wenn ich auch dagegen gekommen bin, die sind einfach abgebrochen. Also ich
Oh,
kann das gar nicht
okay.
erklären. Also das war, später hatte ich so rappelkurze Haare, dass ich eigentlich so im Nachgang, wenn ich meine Bilder angucke, denke, du hättest dir eigentlich einen Gefallen getan, die Haare abzurasieren und dir eine schöne Perücke zu kaufen. Also deswegen, also warum ich das sage, ist einfach die Tatsache, sich einfach so ein bisschen auch diese Angst zu nehmen, weißt du, von der Glatze, sondern
Also, du sagtest jetzt gerade, dass dir die Haare so fast ausgefallen wären, dass es so sehr strohig waren und dass du eben so, ja, dass du sie dir am liebsten rausgezogen hättest, sag was mal so, ne?
mit, ja, absolut. Und ich möchte damit einfach auch allen, die das jetzt hier hören, die Angst davor nehmen, eine Glatze zu haben. Also ich, dass diese, immer dieses bisschen Haare auf dem Kopf, was ich hatte, war fast, also so im Nachgang, muss ich sagen, quält man sich noch mehr. Ja, also weil man irgendwie ja dem so nachheult und das, dieses Haar so krampfhaft festhält, anstatt zu sagen, ach Mensch, komm, mach ab und es wird schon wieder wachsen. Ne?
Genau.
Also einfach da gar keine Angst vor zu haben, weil ich glaube, ich hätte hübscher ausgesehen mit einer schönen Perücke als mit den paar Sträußchen auf meinem Kopf, die ich dann, also ich bin ja später auch nur noch mit Hüten durch die Gegend gelaufen, von daher hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Ne? Aber gut, damals habe ich gedacht, ja, da ist doch noch einiges an Haar. Heute denke ich mir, alter Verwalter, schön war das nicht.
Ja, klar, ja.
Aber ja.
Wie alt waren deine Kinder eigentlich damals, als du die Diagnose bekamst?
Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal. Das ist jetzt, ja gut, 2019 zähle ich, weil
Ja.
2015 haben die Kinder gar nichts davon mitgekriegt. Ne? Die haben ja gedacht, Mama geht ins Krankenhaus. Da haben wir auch übrigens damals nicht drüber gesprochen, dass ich Krebs habe, weil ich gesagt habe, ich gehe ins Krankenhaus, ich werde operiert, ich komme nach Hause. Und da haben wir gesagt, die Mama muss operiert werden. Also die dachten, das ist jetzt irgendwie sowas wie Blinddarm. Ne?
Ja.
Und als ich dann also den Zusammenbruch hatte und Rezidiv hatte, das ist ja passiert an einem Sonntag, das haben die ja live mitgekriegt. Und da war mir auch klar, dass meine Kinder das merken werden. Ich meine, ich wusste, ich mache eine Chemo, ich werde öfter operiert, ich werde mich ja auch körperlich völlig verändern, auch optisch verändern. Und deswegen war für mich sofort klar, ich muss ganz offen und ehrlich mit meinen Kindern sprechen. Der eine kleinere Sohn, der war 10 und der andere ältere war 13. Und ja, und also für uns war es ehrlich gesagt der beste Weg, da zwar kindgerecht, aber sehr, sehr offen und sehr ehrlich über das Thema zu sprechen. Und uns unsere eigenen Rituale so ein bisschen zu finden, wie wir also mit der ganzen Sache umgehen. Ne? Also die Kinder wussten auch, wenn Mama zur Chemotherapie fährt, kommt sie zurück und ist einfach furchtbar müde. Und ich hatte ja dann auch immer diese Chemopumpe noch, die ich mit nach Hause genommen habe.
Okay.
Die lief dann noch 24 Stunden nach. Also für jeden, den das interessiert, ich habe bei Instagram in meinen Highlights mal so mein ganzes Zytostatika-Bäumchen, nannte ich es immer, was da so 6 Stunden durch mich durchgelaufen ist. Und wenn das alles durchgelaufen war, hat man mir an dem Port noch eben so eine kleine Pumpe, die zeige ich auch da mal, auch wie ich die dann abstöpsel zu Hause, mitgegeben. Und wenn das leer gelaufen ist und ich das abgestöpselt habe zu Hause, dann war das wie ein neues Leben. Also wenn diese Pumpe weg war, weil als wenn die da war, konnte ich weder essen. Dann war mir irgendwie immer so ein bisschen latent übel. Ich war super müde. Und das wussten die Kinder auch. Die waren dann auch immer ein bisschen leiser und ein bisschen, ne, also haben immer nach mir geschaut. Und die wussten auch, sobald die Mama das abstöpselt, geht es sehr gut. Das war auch wirklich wie von einem Moment auf den anderen. Also ich habe dann abgestöpselt, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und da war ich für mich befreit bis zum nächsten Zyklus. Und da habe ich auch gar nicht mehr an Krebs gedacht in der Zeit, sondern habe mich mit meinem normalen Leben beschäftigt. Und deswegen Rituale, wir hatten, und ich bin seit meiner Erkrankung spätestens dann ein riesengroßer Marvel-Fan. Wir haben immer, wenn ich irgendwie operiert werden musste und gerade halt bei der letzten wirklich großen OP, wo wir gesagt haben, okay, da müssen einige Organe raus, das Bauchfell, weil ich ja auch Bauchfellmetastasen hatte und zwar eine ganze Menge. Das Bauchfell musste ja entfernt werden und gab es ja diese HIPEC. Und HIPEC bedeutet ja, dass der Bauchraum nach der Operation wieder, ich sag's mal ganz blöd, zugetackert wird und auf beiden Seiten des Bauches jeweils 3 Schläuche reinkommen. Und durch diese Schläuche wird in den Bauchraum eine erwärmte Chemolösung reingeführt und der Bauchraum wird damit gespült, um halt Mikrometastasen abzutöten, weil man halt einfach, gerade wenn der Bauchfell betroffen ist, ja vieles auch an Tumoren weder fühlen noch sehen kann. Ne? Und man macht es erstmal so, dass man alles rausnimmt und wirklich die Organe abtastet und alles rausschneidet, was irgendwie raus muss. Aber um sicher zu gehen, dass halt man so viel wie möglich abtötet, kommt halt diese Therapie. Und bevor ich da ins Krankenhaus gefahren bin, hatten wir uns immer angewöhnt, vor den Operationen immer gemeinsam einen Film zu gucken. Einen Marvel-Film. Weil meine Kinder immer gesagt haben, das muss man gucken und dann beschließt man, dass man ein Superheld ist und Superhelden gewinnen zum Schluss immer. Und wir haben uns, genau, wir haben uns dann vor meiner letzten, also vor der großen OP, dann gemeinsam Endgame angeguckt. Und meine Kinder haben auch gesagt, Mama ist Captain Marvel. Die hatte nämlich dann, wie ich, diese kurzen Haare und diese kurzen blonden Haare. Und ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, das ist Mamas Endgame jetzt, also mein Endgegner. Und aus dem Grund bin ich auch zu dieser Operation. Und als sie mich in diesen ja, Vorraum geschoben haben, sagte auch der eine Arzt, der Narkosearzt zu mir, Frau Kein, ich habe selten jemanden so gut gelaunt gesehen, zu einer Operation kommen. Und zwar zu so einer Operation, habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe mit meinen Kindern ausgemacht, der Superheld gewinnt immer. Und wir sind jetzt hier das, ne, wir sind hier das Team und wir sind jetzt die Avengers und jeder von uns macht seinen Job und dann gehe ich hier super aus der Nummer raus. Und ja, und genau so war es.
Cool.
Ja, also von daher hat uns das sehr, sehr viel geholfen.
Ja,
Also
also auch
solche
ein
Dinge.
wertvoller Tipp, ne? Also den du da mitgibst und den du auch ja mit der Community teilst. Und ich finde, das ist eben auch dadurch, dass deine Kinder schon so ein bisschen älter waren und du ja auch 2 Jungs hast, das weiß ich. Da kann man da eben auch sehr gut mitspielen und kann man sich dann auch genau überlegen, okay, ja, was gucken die gerne oder wie kann man sich das am besten ausmalen? Superman und genau, Avengers und alles, ne? Captain Marvel und ja, also, aber
Also
auch.
bei Mädchen, das kann ja auch ein Märchen sein, ne?
Na
Also
klar.
das geht ja auch wunderbar mit Prinzessin und
Ja,
Prinz und Ritter
na
und was
klar.
weiß ich nicht, ne?
Ja.
Geht ja in aller Hinsicht. Nur ich denke, es ist halt wichtig, diese Rituale dann mit Kindern zu haben, weil ich ja auch offen mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, dass das schiefgehen kann. Ja. Und da war uns auch klar, wir müssen fest dran glauben, dass das gut wird, ne?
Ja, und dieser tiefe Glauben, wenn du wirklich diesen tiefen Glauben in dir hast, das ist unglaublich, was das dann auch ausmacht, dann eben, wenn man zusammen dann auch glaubt oder wenn man zusammen dann auch betet und eben diese Energie dann auffließen lässt, dann auch, ne? Wie ging es dann
Absolut.
weiter?
Ich
Also,
hatte, ich wollte nur dazu nur kurz, wenn ich darf,
ja,
Kendra, weil das ist
natürlich.
mir auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man immer mal wieder an so eine Hürde kommt, wo man sagt, boah, bringt das hier alles was? Oder komme ich meinem Ziel eben, diesen Tumor oder diese Krebserkrankung loszuwerden, weiter? Ich finde, was einem immer sehr hilft, ist dieses Visualisieren. Also ich habe jedes Mal, es hört sich total bescheuert an, aber
Nee,
das
das
ist
habe
halt,
ich auch
ich sage,
gemacht.
okay, gut. Ich sage immer, weil ich hab jedes Mal, wenn die mich in diese MRT-Röhre geschoben haben, du kennst das bestimmt, ne? Da gibt es ja diese unendlich lauten Geräusche auf deinen Ohren, ne? Und da habe ich immer, wenn die mich reingeschoben haben und dann dieses kommt, da habe ich mir immer gedacht, wenn dieses Geräusch kommt, dann ist das, als ob da mein Tumor, den habe ich hier wirklich, meine Tumore im Bauch habe ich mir vorgestellt, als ob die zerschossen werden von diesem Geräusch, ne? Und ich habe das mir
Und
jedes
wir wollen es
Mal,
auch Raketen.
ja, so, ne? Und ich bilde mir einfach ein, also ich weiß nicht, natürlich kann das auch völliger Humbug sein, aber
Nee,
ich
ist es
bilde mir
nicht.
an, dass mir das geholfen hat, auch diese positive Haltung dazu, dieses ja, sich selbst gut zureden und einfach zu sagen, ich schaffe das und auch wirklich zu sagen, ich werde das los, das geht jetzt, das gehört nicht hierhin und das muss jetzt gehen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Und wie es weitergeht, wolltest du wissen, ne?
Genau.
Wo hatte ich dich, irgendwo hatte ich dich unterbrochen.
Macht nichts.
Sorry. Ja, das war im Grunde genommen, hatte sich, ich meine, diese HIPAC war wirklich dann so der krönende Abschluss. Da hatte sich ja zwischenzeitlich auch, ne, man hat mir dann in der Operation die Gebärmutter, den linken Eileiter und auch den linken Eierstock entfernt. Da saß auch wieder ein faustgroßer Tumor drauf, der sich in der Chemo paut hat, innerhalb von kürzester Zeit. Keiner weiß, warum und weshalb der so schnell gewachsen ist. Gallenblase, Blinddarm. Also man hat mich dann schon so ein paar befreit von ein paar Organen. Und ich bin aufgewacht nach dieser HIPAC, musste mich erstmal übergeben, weil diese Chemolösung so konzentriert ist, die du bekommst im Bauchraum. Bin dann auf die Intensivstation verfrachtet worden und habe am nächsten Tag gesagt, alles klar, jetzt aufstehen, jetzt bin ich dran, für meinen Heilungsprozess zu sorgen. Und habe dann wirklich mich selbst gechallenged. Also es war, der erste Tag war noch ausruhen, am nächsten Tag war hinsetzen, das erste Mal aufstehen, den Gang laufen auf der Intensivstation. Der zweite Tag, ne, ich habe gesagt, immer, ich habe immer auch mit den Ärzten geflaxt und habe gesagt, wie schnell war der Schnellste von der, ne, wie schnell war der Schnellste von der Intensivstation runter? Und genauso wie ich gesagt habe, wie schnell war der Schnellste, der aus dem Krankenhaus raus ist? Weil ich war in Regensburg, wurde ich operiert, weil da halt, ich sag mal, der Guru sitzt für HIPAC. Und ich wollte ja nach Hause an Weihnachten, das war kurz vor Weihnachten, ja. Und dann sagt er, ja, Frau Kleine, Sie müssen schon so etwas mehr als 14 Tage werden Sie im Krankenhaus bleiben. Da habe ich gesagt, ich habe keine, nee, das geht nicht. Ich habe gesagt, ich muss an Weihnachten zu Hause sein. Also, und dann habe ich gesagt, alles klar, 14 Tage war der schnellste, ich schaffe es in 10. Und dann sagt er, na ja, jetzt machen Sie sich mal nicht so einen Druck. Aber ich habe mich dann gechallenged. Ich bin jeden Tag auf dem Gang dann gelaufen später und immer ein Stückchen mehr und dann bis runter an die Rezeption. Und siehe da, nach 10 Tagen stand hier die ganze Ärzteschaft von mir und haben gesagt, Frau Klein, wir haben keinen Grund mehr, Sie hier zu behalten. Sie
Wow,
dürfen heim.
Wahnsinn.
Also es
Okay.
war Ja, das war einfach, und seitdem ging es halt einfach immer bergauf, immer weiter, ne? Also dann verheilen so langsam die Narben. Natürlich hast du nach so vielen Operationen, auch heute habe ich nach so vielen Operationen Beschwerden, dann kommen auch andere Sachen dazu, ja, also dadurch, dass halt, ne, die ganzen hormonbildenden Organe weg sind, beschäftigt man sich auf einmal mit dem Thema Wechseljahren, wo man ja von heute auf morgen direkt reinrutscht. Der Körper verändert sich natürlich auch. Und gerade dann, wenn alle Hormone, sage ich mal, die man so gespeichert hat, abgebaut sind, sagt der Stoffwechsel dann auch erstmal Tschüss. Ich habe keinen Bock. Ich habe lang genug gearbeitet. Ich bin da mal weg. So. Und ja, und dann stehst du da und hast dann ganz andere Probleme. Aber alles gut soweit. Ja, also ich bin einfach dankbar dafür, dass ich diesen Weg so erfolgreich hinter mich gebracht habe, dass ich bis heute noch als tumorfrei gelte. Man muss ja da immer vorsichtig mit der Formulierung sein. Also es ist zumindest noch nichts zu sehen, was wächst. Ich sag's mal so, Tumor ist überall im Körper. Und ja, bemühe mich einfach jeden Tag immer mehr und immer weiter in mein normales Leben zu kommen und halt auch einfach meinen Körper immer wieder an seine Grenzen zu bringen, damit halt auch da wieder Normalität einkehrt.
Moni, wo hast du diese Kraft herbekommen, diese Challenge zu machen? Du hast zwar gesagt, du hast dir das Ziel gesetzt, Weihnachten zu Hause zu sein, aber ich stelle mir das gerade so vor, also eben diese ganzen extremen Operationen da und du sitzt dann da und denkst so, oh nee, hier, also 10 Tage, ne? Also da muss ich zu Hause sein und also das ist unglaublich.
Ich glaube, das ist so ein bisschen mal naturell.
Okay.
Also, weil ich war halt so zutiefst dankbar, also weil einfach so viele Dinge so glücklich verlaufen sind. Also so viel vorher schiefgelaufen ist, ne, mit dass die Zyste ruptiert ist und so weiter, hatte ich ein Riesenglück, eben so schnell in diese tolle Klinik zu dürfen. Dann hatte an dem Tag, wo ich operiert werden sollte, der Gynäkologie, ihm ist eine Operation weggefallen und dann kam er zu mir mit rein und hat dann quasi den gynäkologischen Part bei mir operiert, hat noch einen alten Tumorrest, den man dann in der ersten Phase vergessen hatte, mit rausoperiert. Und also, dass ich dann diese Heilpraktiker da machen durfte und diese ganzen Menschen um mich herum hatten so einen guten Job gemacht, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, jetzt bin ich dran. Die haben schon alles gegeben und jetzt bin ich dran, meinen Teil dazu beizutragen, dass ich wieder das erreiche, was wir eigentlich alle gewollt haben, als wir diese Challenge hier angetreten sind, nämlich gesund zu werden und tumorfrei hier rauszukommen. Und das treibt mich dann in so Momenten an, wenn ich merke, alle anderen meinen es so gut mit mir und investieren so viel Zeit und die waren so lieb zu mir. Also die haben auch alle gesagt, auch der, es bist sogar der Anästhesist, dem ich ja vorher noch gesagt habe, hier, ich Körper, wenn ich gleich da reinfahre, gehe ich in einen absoluten Ruhezustand. Habe ich gesagt, machen Sie sich keinen Kopf, mein Puls wird kaum messbar sein, aber alles gut, ich kenne das aus allen anderen Operationen, bleiben Sie entspannt, ich komme wieder, sobald Sie mich zugenäht haben. Und der hat auch später zu mir gesagt, Frau Klein, wir haben keine Blutkonserve gebraucht bei Ihrer, ich meine, die haben mich 6 Stunden lang operiert und haben gesagt, wir haben kein fremdes Blut gebraucht, weil es war genau so, wie sie gesagt haben. Wir haben sie aufgeschnitten und also ich bin wirklich ich habe alles so runtergefahren, warum auch immer. Und sie haben auch gesagt, sobald die mich zugenäht hatten, war mein Puls einfach auch wieder da. Und die haben gesagt, also es ist Wahnsinn, aber ich glaube ganz fest daran, dass das halt eben dieses, ja, wohlige, warme Gefühl war, wo ich auch das so ein bisschen auch für mich gedacht habe, ich bin es vielleicht diesem ganzen Team schuldig, dass ich jetzt hier ja, denen zeige, dass das eine gute Investition in mich war. Also ich weiß nicht, kann man das so nachvollziehen,
Ja,
was ich da so jetzt sage, weißt du? Ja.
ja, vor allem diese Dankbarkeit dann eben,
Ja.
ne? Also, dass du wirklich gemerkt hast, okay, da ist jetzt einiges schiefgelaufen, aber dann eben in dem nächsten Krankenhaus warst du dann eben auch sehr gut aufgehoben und hast den Ärzten dann einfach auch vertraut und hast denen dann eben in dem Sinne auch was zurückgegeben. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Du hast eben erzählt, dass du erstmal den Stoffwechsel wieder in Gang kriegen musstest. Hast du da schon, also ich kenne ja deinen Blog und alles, aber ich meine, hast du da schon deine Ernährung komplett verändert?
Oh, wann habe ich denn damit angefangen? Jetzt muss ich erst mal überlegen. 2019 war das tatsächlich erst, weil ich kann mich erinnern, also nach dieser ersten 2015 Erkrankung, bin ich ganz ehrlich, das hat gar nichts in mir verändert. Also das war diese OP kam und war fertig und wurde von mir vergessen und verdrängt. Ich habe mit dem Thema Krebs mich auch gar nicht mehr befasst. Ich hatte da zwar in meiner Familie auch gefragt, gab es hier bei uns irgendwie in der Familie was und ne, aber ich hatte das sehr schnell abgehakt. 19 war dann der Punkt schon, als ich die Erkrankung bekommen oder die Diagnose nochmal bekommen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was ändern. Und da habe ich angefangen, eben mich in viele, viele Themen reinzulesen und mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, sei es Komplementärmedizin, Vitamine, Mineralstoffe, Ernährung, was ist gut, warum. Die Frage steht ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, warum kriege ich Darmkrebs in so jungen Jahren? Und wenn man sich dann mit beschäftigt, stolpert man über viel Quatsch, gebe ich zu, aber man stolpert auch über sehr, sehr viel fundierte Aussagen und belegte Aussagen. Und ja, das hat mich dann dazu, das war dann in diesem Jahr so dieser ganze Prozess, wo ich aber wirklich dann am Ende meiner Therapie gesagt habe, und jetzt, jetzt haben die dich wie neu hingekriegt, ja. Und ne, du hast jetzt einen gesunden Körper. Und jetzt musst du erstmal sehen, dass du diese ganzen Chemikalien loswirst und dass du deinen Körper so stabil machst
Ja, klar.
und so gesund machst. Und da fing das dann wirklich an. Und dann ist es natürlich auch ein Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass man beschließt, das setze ich heute alles um und dann morgen klappt das alles, sondern es ist so ein Weg, wo man einfach sagt, also ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, ich fange mit ein paar Gewohnheiten an. Und da endet dann mein Frühstück und dann verzichte ich auf das und dann höre ich damit auf und dann, ne, wird das immer, immer mehr und man feinjustiert. Ne? Und so war das dann am Ende dann auch ja, erfolgreich. So, und da hat dazu geführt, dass ich halt jetzt meine Ernährung, wenn ich mir das vergleiche zu dem, wie ich mich umgestellt habe. Also, aber auch komplett mein Lifestyle habe ich völlig umgestellt.
Magst du da mal
Also,
drauf eingehen, was du genau umgestellt hast bei deinem Lifestyle?
ja, also ich finde, aber das können bestimmt viele bestätigen, die eine Krebserkrankung hatten. Ich bin viel, viel achtsamer mit mir und meinen mit meinen Mitmenschen geworden. Ne? Also, aber auch vor allen Dingen mit mir. Also ich habe gelernt, Dinge entspannter anzugehen, Dinge auch ja, beiseite zu legen und zu sagen, jetzt nicht. Ich habe, wie gesagt, meine Ernährung umgeswitcht. Also ich esse gar kein Fleisch mehr. Ja, weil gerade Darmkrebs und Fleisch ist so ein Thema. Ne? Tierische Produkte sind so gut wie komplett verschwunden. Das Ziel ist, komplett drauf zu verzichten. Pflanzenbasiert hauptsächlich sich zu ernähren, das war halt mein Ziel, halt eben dieses Basenüberschüssige. Ich habe 2009 so bekommen, habe sofort mit dem Rauchen aufgehört. Also das hat wirklich, das war ging von auf einmal ging das von einem Tag auf den anderen. Ja, und ich habe angefangen, mich viel intensiver mit mir und meinem Körper zu beschäftigen, zu spüren, wann muss ich mir Bewegung gönnen, Atemübungen, Meditationen, Yoga, also alles, manchmal auch einfach nur Spaziergänge für mich. Ja, dieses bewusste Atmen.
Ja.
Und was ich auf jeden Fall seit vorletztem Jahr ganz intensiv mache, ich nehme mir nichts mehr vor, sondern ich setze direkt um. Das heißt also, ich lebe viel intensiver. Also wenn ich auf die Idee komme, jetzt letztes Jahr war das zum Beispiel, ach, ich würde gern da und dahin reisen, dann gucke ich, wann mache ich das? Und zwar in naher Zukunft, ja, sondern ich schiebe das nicht hin und sage, ja, ich muss mal gucken, was ich mit den Kindern und so weiter. Oder als das war mit der YesCon oder hier unser Krebs-Klassentreffen, wie ich das nenne, in Frankfurt. Das war, sollen wir das machen? Ah ja, gut, an dem Wochenende ist, dann machen wir das. Oder mit Freunden irgendwo wegfahren. Also einfach viel, viel spontaner sein und direkt und nicht eben vornehmen und verschieben, was ich sonst eigentlich immer oft auch getan habe. Und ich lasse mich nicht mehr stressen. Also ich bin viel, viel entspannter geworden.
Wahnsinn. Hast du direkt dann wahrscheinlich dann auch so 2019 angefangen, dann mit Instagram dann auch? Also hast du, was war das eher so, dass du Gleichgesinnte gesucht hast oder dann eben auch mal Menschen in deinem Alter, weil das ja wirklich eigentlich eher so, Darmkrebs ist ja bei Männern und meistens dann ja auch noch älter, so die Rede von?
Also ich hab Instagram ja auch schon vorher gehabt, aber immer mal so gepflegt, nie großartig. Und habe dann ja 2019, als ich dann diese Diagnose nochmal bekommen habe, habe ich gesagt, okay, ich muss das kommunizieren, weil ich einfach auch verhindern wollte, dass spekuliert wird. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich war auch sehr viel schon damals sehr vernetzt. Und ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie von der Bildfläche, ich sag's mal, so ein bisschen verschwinde, auch nicht mehr so greifbar bin, auch zum Beispiel in meinem Unternehmen, dann möchte ich nicht, dass darüber spekuliert wird, was hat's denn und so weiter. Und dann habe ich entschieden, ich werde das öffentlich machen, ich werde das sagen, was ich habe und ich werde das nutzen, egal wie es ausgeht, ich werde das begleiten und ich werde das nutzen, um zu zeigen, wie der Weg ist.
Wow.
Und was man da alles vermitteln kann, ne? Und dass das halt für die Nachwelt bleibt. Und und dann habe ich damit angefangen. Und ich habe natürlich, klar, ich habe gesucht Darmkrebs. Ich habe gesucht nach Eierstockkrebs in der Zeit, wo ich gedacht habe, ich hätte Eierstockkrebs.
Ja.
Aber Eierstock habe ich ja noch einigermaßen gefunden. Darmkrebs findest du ja kaum was. Kaum was, ne? Weil die sind alle nicht auf Instagram. Ja, und da habe ich gesagt, wie furchtbar, weil den einen oder anderen findest du dann doch, aber es ist ganz, ganz, ganz wenige, darüber berichten oder sich austauschen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, das ist wurscht, dann werde ich mich halt einfach an andere halten, weil die Sorgen und Ängste, die wir haben und das, womit wir immer konfrontiert werden, ist völlig egal, ob es jetzt Brustkrebs, Darmkrebs, das eine ist zwar das Chemotherapeutikum, das andere das, aber es ist egal, das, was es mit uns macht, verbindet uns, das ist irgendwo auch gleich.
Ja.
Ne? Und deswegen bin ich auch so in diese Brustkrebs-Community so ein bisschen so reingestolpert, wenn ich ehrlich bin. Und habe dann aber auch gerade in dem letzten Jahr sehr gemerkt, dass zum Beispiel Darmkrebspatienten immer jünger werden. Auf einmal gibt es ganz, ganz viele auch auf meinem Account, die mir schreiben, ich habe Darmkrebs oder meine Freundin hat und die sind alle so um die 30, maximal 40. Und das ist sehr, sehr besorgniserregend. Ja. Also dass da wohl irgendwie aus irgendeinem Grund da mehr Erkrankungen stattfinden. Und ich merke aber auch, und deswegen sehe ich es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, da aufzuklären und zu sagen, und das Schöne ist, und das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, also es gibt eine Sache, die total blöd ist. Wenn du einen Darmtumor hast, kannst du den nicht ertasten. Du merkst den nicht. Der ist unsichtbar. Der macht dir keine Probleme. Du kannst ihn nicht ertasten. Du kannst ihn nicht irgendwie spüren. Meistens spürst du den erst, wenn es eigentlich schon, ne, kurz vor
Spätestens.
12 ist. So,
Ja.
oder kriegst Symptome. Das ist das Blöde daran. Das Gute wiederum daran ist, wenn man zur Vorsorge geht, ja, und regelmäßig Vorsorge betreibt, ist das mit die einzige, also ich glaube, ich weiß nicht, ich müsste jetzt überlegen, ob es noch eine andere gibt, aber das ist die, wo es wirklich Vorsorge ist und keine Früherkennung. Denn sobald ich im Darm Polypen sehe, lasse ich die wegschnippeln und aus da wächst kein Tumor mehr raus. Punkt.
Ja.
Und dann das, dann ist das schon wieder alles safe, ja. Also wenn man jetzt nicht ganz blöde Fälle hat wie bei mir.
Ja, klar.
Aber in den meisten Fällen ist großes Anliegen, diese Awareness zu schaffen, keine Angst vor dieser Untersuchung zu haben, denn da ist Vorsorge wirklich Vorsorge, ne?
Ja. Wow. Wahnsinn. Ja, also ich finde es auch unglaublich wertvoll, also wie du so die Menschen mitnimmst auf deinem Instagram-Kanal dann eben auch, welche Kampagnen du auch schon gemacht hast und ja, dass du eben auch so für die, ich mag das Wort Patientin nicht so gerne, aber ich meine, dass du eben auch für die Mitbetroffenen da bist und dass du dann eben auch vorangehst und dass du dann auch Vorträge hältst und ja, das ist so. Als ob das so deine Aufgabe dann eben auch ist, dass es dir in einem Sinne natürlich, dass du Krebs hattest, aber auch die andere Seite dann eben, dass du anderen Menschen hilfst, dann eben mit ihrer Krankheit umzugehen und dass es da jemanden gibt, der eben vorangeht und ja, die anderen Menschen dann eben auch so ein bisschen sensibilisiert und sagt, hey, das ist nicht das Ende, sondern du kannst eben auch sehr, sehr gut damit leben, mit dem Darmkrebs dann auch.
Ja, und ich finde, ich habe mir von Anfang an auch gesagt, für irgendwas muss das Universum, das Schicksal oder wer auch immer gedacht haben, okay, der verpassen wir jetzt diese Erkrankung. Also ich würde es als verpasste Chance nehmen, jetzt zu sagen, naja gut, ich habe es jetzt überstanden, ich setze jetzt mal einen großen Haken dahinter, sondern ich habe von Anfang an gesagt, für irgendwas muss dieser ganze Mist gut gewesen sein. Und wenn es eben dafür gut ist, zu sagen, ich kläre darüber auf, ich sensibilisiere und ich bewahre andere vor diesem Weg. Weil wie gesagt, bei Darmkrebs kann man das tatsächlich sagen, ich kann andere wirklich vor einer Krebserkrankung schützen mit einer Vorsorge. Und mit ein bisschen Sensibilität. Und man kann vieles auch tun, sei es Bewegung, Ernährung und so weiter, um seinen Körper zu unterstützen, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Und man muss auch nicht auf alles verzichten. Also ich gehe auch mal feiern, ich trinke auch mal Alkohol. Und also das ist ja nicht, viele denken ja, oh Gott, jetzt muss ich ja alles einen Haken setzen. Ist gar nicht so, ne? Ich
Nein.
sage immer, die Dosis macht das Gift am Ende.
Genau.
Aber das war für mich halt so der Antrieb zu sagen, ja, Krebs ist ätzend für uns alle, aber für mich war es der Mo Moment, wo ich gesagt habe, was mit und ich mache was daraus. Und ich mache was Gutes daraus. Und ich lasse mir das vom Krebs nicht kaputt machen, dass ich aus jeder Situation versuche, nochmal was Gutes rauszuziehen. Und aus dem Grund.
Wahnsinn. Liebe Moni, ich glaube, wir könnten noch stundenlang
Mindestens. Ich bin
weiterquatschen.
eine Labertasche. Ich kann
Ja. Das macht überhaupt
ewig.
nichts.
Ewig. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geprammelt. Ich nehme ja auch
Gar
manchmal
nicht.
keine Luft. Ne? Man muss das wissen. Also ich muss gar nicht atmen beim Reden. Das geht so nebenbei. Oh, es tut mir leid, wenn es manchmal auch zu schnell war oder so.
Nein,
Ich
gar
hoffe, man
nicht.
konnte mir gut folgen.
Doch, das auf
Ansonsten
jeden
musst du
Fall.
mich noch mal einladen und ich muss
Ja.
Dinge klarstellen. Oder ja, oder wir quatschen einfach weiter.
Genau, richtig. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, liebe
Ja.
Moni, magst du den Menschen noch was mitgeben? Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden von dir. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und ich glaube, dass du da ganz, ganz vielen Menschen da draußen ein riesen Vorbild eben auch bist. Und ich werde mir jetzt auch mal hinter die Ohren schreiben, dass ich auch mal zur Darmkrebsvorsorge gehe. Also mich hast du schon mal sensibilisiert auf jeden Fall auch.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, also einen hast du schon mal und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen, die jetzt diesen Podcast hören werden, genauso denken und eben auch so, oh, okay, also ich kann was tun, ich kann wirklich was tun, ich kann deswegen da zur Vorsorge gehen. Das ist nicht Früherkennung, sondern es ist Vorsorge und ja, letztendlich ist es nur ein kleiner Besuch beim Arzt, der letztendlich so viel bewirken kann. Und
Da,
dafür danke ich dir von
darf ich
Herzen.
kurz eine Sache da
Natürlich.
einstreuen, bevor wir hier. Natürlich ist eine Darmspiegelung eine wirklich kostspielige Geschichte, die erst ab einem gewissen Alter bezahlt wird oder wenn man eben familiär vorbelastet ist. Aber es gibt auch Tests, die man durchführen kann, die zum Beispiel, sage ich mal, Blut im Stuhl oder ne, Parameter messen, die auf einen Darmtumor hinweisen. Und wenn da ein Verdacht entsteht bei diesen Tests, die wirklich relativ günstig sind im Vergleich tatsächlich, eine Darmspiegelung empfohlen. Also man kann auch ohne jetzt ganz tief in die Tasche zu greifen, da schon den ersten Weg oder die erste Absicherung sich holen. Das war mir nochmal nur ganz wichtig, weil natürlich halt eine Darmspiegelung mit einem Schnipp und Schnapp schon die ist, das ist es alles die Kohle wert, nur
Ja,
die muss man ja auch erstmal aufbringen, das
natürlich. Ja.
wollte ich sagen. Ne? Okay, sorry.
Klar.
War
Kein
mir noch
Problem,
ganz
überhaupt
wichtig.
nicht. Auf jeden Fall danke ich dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und freue mich, dass wir ja weiterhin auch sehr eng in Kontakt sind und alles, was du jetzt noch raushauen möchtest, das kannst du jetzt gerne tun.
Och, dann, ja, ich würde so gerne so vieles raushauen, aber wie gesagt, dann rede ich wieder eine halbe Stunde. Aus dem Grund werde ich mich ein bisschen kürzer fassen und einfach auf das zurückgehen, was ich auch beim letzten Mal oder in meinem letzten Post gesagt habe. Lasst uns leben. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, lasst uns einfach, ob wir jetzt gesund sind oder ob wir krank sind oder im Genesungsprozess, egal wann, lasst uns leben, uns wirklich ja, feststellen, wie wertvoll unser Leben ist und einfach nicht immer alles nach hinten verschieben und alles ist immer wichtiger, sondern lasst uns glücklich sein, lasst uns das Leben annehmen und lasst uns Freude haben. Lasst uns nett zueinander sein, herzlich zueinander sein, uns gegenseitig helfen, die wieder genesen sind, denen, die es brauchen. Und lasst uns einfach diese Welt ein bisschen besser machen. Das wäre mein großer Appell und vor allen Rand, jeder sollte auf sich aufpassen und achtsam mit sich sein. Also das würde ich mir wünschen. Und in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Kendra. Es war sehr kurzweilig mit dir.
Sehr
Es
gerne.
hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich
Kann ich
freue
nur
mich so
zurück.
drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und mal auch wieder in den Arm nehmen können.
Ja, da freue ich mich auch total drauf, liebe Moni. Mach's gut. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview von einer ganz bezaubernden Frau, die hier sitzt und ja, die eine Art Heldinnenreise gemacht hat und die uns mitnimmt in ihre Superman-Geschichte oder in ihre Transformers-Geschichte oder was auch immer, ein Film von Marvel. Und letztendlich sind wir alle diese Superhelden. Und Moni zeigt uns bei ihrem Darmkrebs und ihrer Geschichte dieses Paradebeispiel, dass auch jeder das schaffen kann, wenn er sich eben so kleine Ziele setzt. Und wie sie das eben auch sagt, dass sie zu Hause sein wollte Weihnachten und eben nach 10 Tagen nach so einer riesengroßen Operation entlassen werden konnte. Sie zeigt uns aber auch, wie wertvoll das Leben ist und dass es wichtig ist, Dinge nicht aufzuschieben, sondern es direkt umzusetzen. Und da möchte ich auch gerne meinen Appell an dich weitergeben, dass ich das genauso sehe, gerade eben diese tiefe Dankbarkeit, dass wir am Leben sind, dass wir jeden Tag den Tag feiern sollen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, so wie Moni das ja auch sagt, und rücksichtsvoll und respektvoll. Das wünsche ich mir auch für jeden hier von euch. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du eine Krebsdiagnose hattest, aber vielleicht auch jemanden verloren hast an Krebs, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann hier bald zusammen sitzen und ein Interview führen. Wie immer, bleib gesund, hab eine wunderschöne Woche. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kendra.
Hey scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.